Herzlich willkommen zu unserem heutigen gemeinsamen Abend. Ich werde hier in dem Text die große Lehrrede in der Vollmondnacht, Majjhima Nikaya 109, ein bisschen weitergehen. Der ganze Text handelt über Anatta, über das Nicht-Ich, beziehungsweise dass es keinen beständigen Wesenskern gibt. Und zwar nirgends in unserem Erfahrungsraum. Der Buddhismus ist ja erfahrungsorientiert. Das heißt, jede Behauptung, die gemacht wird, sollte man verifizieren können. Das ist so mein Verständnis. Das heißt, wenn man irgendetwas behauptet, man kann es nicht beweisen, dann ist es halt nur eine Behauptung. Und insofern geht der Buddha die unterschiedlichen Bereiche durch, die wir wahrnehmen und erfahren können. Und er teilt also unseren gesamten Erfahrungsraum in 5 Bereiche ein. Das sind die 5 Skandhas. Das ist einmal die Form, das ist einmal Sanya, also die Wahrnehmungen, die Projektionen auf die Form, die Einkastelung, also die begriffliche Wahrnehmung sozusagen. Dann Vedana, die intuitive Reaktion darauf, angenehm, unangenehm oder neutral. Dann die komplexeren Emotionen, müsste man sagen, die sich aus dem Vedana bilden. Gier, Hass, Mitgefühl, was es da sozusagen alles gibt. Und der 5. Bereich ist Bewusstsein. Und das ist eigentlich, dass wir uns all dieser unterschiedlichen Bereiche bewusst sein können, beziehungsweise dass es dann einfach nochmal die ganzen kognitiven Phänomene gibt, deren wir bewusst werden können, also Gedanken, Gefühle und so. So, und vom Verständnis des historischen Buddha gibt es außerhalb dieser 5 Bereiche nichts, was irgendwie existiert, zumindest was wir wahrnehmen können. Also es mag schon sein, dass es Dinge gibt, die existieren, aber die haben dann, weil wir sie nicht wahrnehmen können, auch erstmal wenig Relevanz für unseren Alltag. Das ist so mein Verständnis davon. Er nennt diese 5 Gruppen die 5 Daseinsgruppen des Festhaltenwollens, weil das sozusagen die Bereiche sind, wo sich auch unser Festhalten manifestiert. Das heißt, unsere Vorlieben und Abneigungen. Weil die Abneigung ist ja sozusagen die Negativform von Festhalten, also das Wegschieben von Dingen. Und beide Mechanismen lassen Leid entstehen, dass ich also Dinge versuche festzuhalten, die ich nicht festhalten kann, weil sie sich verändern. Also altern zum Beispiel. Wenn ich versuche, meine äußere Form irgendwie zu konservieren. Also die Laura hat gestern eine Geschichte erzählt, dass sie, da sie ja im OP als Anästhesistin arbeitet, sieht sie die Patienten immer von oben, weil sie sitzt offensichtlich immer am Kopf und die liegen dann also auf dem OP-Tisch nackt, mehr oder weniger nackt wahrscheinlich, mehr nackt als weniger. Und dann sieht sie die ganzen Liftings von ihnen, also die Narben der Liftings. Und sie sagt, es ist unglaublich, wie viele Leute geliftet sind. An Stellen, wo ich mich wundere, dass man sich dort liften lassen kann. Zum Beispiel an den Unterarmen. Ja, also bei Frauen, genau, da hängt das dann so. Und das kann man offensichtlich liften lassen. Ja, oder den Hals irgendwie so nach hinten. Also, keine Ahnung. Und aber das mit dem Lifting ist so eine zweite Sache. Erstens hat man irre Schmerzen und zweitens hält das dann nur 1 oder 2 Jahre. Und dann hat man das gleiche Problem wieder. Also das ist, also vielleicht nur für die Schönheitschirurgen im Geschäft, aber für die Leute, also Irgendwie, also ich kann nur staunen. Also das ist so eine Form von Festhalten, ja, dass man so ein Ideal hat im Kopf und dann glaubt man, man muss diesem Schönheitsideal entsprechen. Und bei Menschen, die mal über die 30 sind, also bei 30 plus, ist offensichtlich, die merken dann, ah, der Körper verändert sich an Stellen, wo ich das vielleicht nicht so mag. Und dann versuchen die da chirurgisch etwas verändern zu lassen. Ja, also als ein Beispiel von Festhalten am Körper oder Aversion, dass der Körper anders aussieht, als ich mir das wünsche, also werde ich den Körper korrigieren lassen. Ja. Und dann gibt es natürlich die Festhaltensaspekte von angenehmen Gefühlen, dass ich sozusagen mein Leben so kreieren möchte, dass ich viele angenehme Gefühle habe und viele unangenehme Gefühle einfach eher wegschiebe oder angenehme, ja, alles Mögliche. Also kann sich sozusagen dieses Phänomen des Festhaltens manifestieren. Und wenn man die Prozesse untersucht, wird man in der Regel feststellen, dass da immer auch Leid mit verbunden ist. Das heißt, was wir bei der Meditation üben, ist ja die Fähigkeit, in unserem Schwerpunkt zu bleiben und egal welches Phänomen auftaucht, es willkommen zu heißen und sich aber nicht von dem Phänomen, was auftaucht, irritieren zu lassen. Sondern die Phänomene sind einfach das Material, mit dem wir üben können, gelassen zu bleiben. Und deswegen kann eine Sitzmeditation eigentlich nie zu lang sein. Also um auf diesen Punkt nochmal einzugehen. Weil wir üben ja einfach nur gelassen da zu sitzen und egal was passiert, wir nehmen das wahr. Also wir müssen uns in der Regel eigentlich nicht mal anstrengen. Obwohl Konzentration natürlich anstrengend ist, aber das ist die Praxis, ja. Also das kann man tagelang vielleicht sogar machen, ja. Das einzige Problem ist dann auch wieder unser Körper, dass es dann halt da zwickt und da tut was weh. Aber von der inneren Einstellung gibt es nichts zu erreichen bei der Meditation. Also keinen besonderen Zustand oder irgendwelche Lichter sehen oder keine Ahnung. Also was da Leute also für Ideen auch haben. Also in dieser Tradition her habe ich das noch nie gehört, dass irgendein Meditationslehrer gesagt hat, unser Ziel ist das und das und das musst du jetzt so und so erreichen. Also es ist, und trotzdem findet man es in manchen Büchern, hört man das immer wieder von Leuten, ja, heute ist die Meditation nicht so gut gelaufen. Manchmal frage ich nach, was du damit meinst, ja, weil wenn es keine Idee gibt, wie es sein sollte, wie kann man dann vergleichen, dass es gut gelaufen ist oder nicht? Und manchmal denke ich mir einfach, ja, so ist halt. So ist das Leben. Also, aber ich glaube, es ist wichtig, sich das einfach auch bewusst zu machen, dass selbst Bücher über Meditation können einen Vorstellungen in den Kopf setzen, die man dann festhält und dann glaubt man, man muss dieser Vorstellung entsprechen. Und auch das ist eine Form von Anhaften. Und wir üben aber gerade alle Fixierungen, die so auftauchen, wahrzunehmen als ein Gedanke, als ein Impuls, was auch immer es ist, und uns davon nicht irritieren zu lassen, sondern selbst zu entscheiden, welchem dieser Impulse gehe ich nach und welcher nicht. Das ist dieser Freiraum, den wir eigentlich so kultivieren, indem wir halt so sitzen. Ja. Und das Interessante ist ja, das ist ja nicht nur ein Problem unserer heutigen Zeit, sondern das gibt es halt schon offensichtlich seit 2.500 Jahren. Sonst hätte der Buddha sich ja nicht damit beschäftigt. Also offensichtlich ist das so Teil von unserer Genetik. So, jetzt gehen wir mal hier weiter. Also beim siebten Aspekt oder Absatz. Und kann es, Bhante, Unterschiede beim Verlangen und der Gier nach den fünf Daseinsgruppen geben? Und dann sagt der Buddha, das ist möglich, sagte der Buddha. Da hat einer, Bhikkhu, den Wunsch, so möge meine zukünftige Form sein, so möge mein zukünftiges Gefühl sein, So möge meine zukünftige Wahrnehmung sein, so möge meine zukünftigen gestaltenden Faktoren, das sind also die komplexeren Emotionen in meiner Terminologie, sein, so möge mein zukünftiges Bewusstsein sein. So können, wie gut, das Verlangen und die Gier nach den fünf Daseinsgruppen unterschiedlich sein. Also manche haben halt irgendwelche Fantasien über, wie der eigene Körper sein sollte. Das ist dann im Bereich von den Formskandas. Manche haben Fantasien, wie die eigene Gefühlswelt sein sollte. Das ist dann im Bereich Shankara. Also so kann man das dann unterscheiden, in welchem Bereich man Gier entwickelt, zu welchen Objekten sozusagen, Vorstellungen. Ja, und dann, weshalb aber, Bhante, spricht man von Daseinsgruppen? Was es auch, Bhikkhu, an Form gibt, vergangen, zukünftig oder gegenwärtig, innerlich oder äußerlich, grob oder fein, gewöhnlich oder edel, fern oder nah, gehört zur Daseinsgruppe der Form. So, offensichtlich war er irgendwie philosophisch gebildet, weil der das relativ genau durchgeht. Ja, und dann geht da eigentlich das jetzt mit den anderen Daseinsgruppen genauso durch. Ja, was es auch an Gefühl gibt, also Vedana, vergangen, zukünftig oder gegenwärtig, innerlich oder äußerlich, grob oder fein. Wobei interessant ist, was ist ein äußerliches Gefühl? Also ich glaube, da haben sie sich sozusagen mit den Textbausteinen ein bisschen vertan. Also weil Gefühl kann ja eigentlich immer nur innerlich sein, in meinem Verständnis. Aber da diese Texte halt mit Textbausteinen arbeiten, haben sie da irgendwie, ja, das, also, ja.
Das wären zwei verschiedene Arten des Gefühls. Was könnten das bedeuten?
Naja, ich denke, von der Intensität könnte, also gibt es Unterschiede. So würde ich, also, es gibt, also wenn man sich die Finger verbrennt, ist das ein intensiverer Schmerz, als wenn man sich irgendwo ein bisschen leicht anstößt, vielleicht so. Trotzdem ist es impulsiv. Das wäre so mein Verständnis. Ja, oder Gier kann zwanghaft sein, also richtig, dass es einen im Griff hat, oder es kann so etwas, so ein leichter Gedanke, eigentlich hätte ich jetzt gerne so Erdbeereis. Zum Beispiel. Ja, und wenn man hineinspürt, also kann das, also da ist ja nichts gegen einzuwenden, gegen Erdbeereis. Ja? Es ist halt die Frage, also wie, oder Schokolade, also wie frei ist man dann von diesem Wunsch? Ja? Also hat dieser Wunsch einen unter Kontrolle? Also muss man dann gleich ins Auto reinspringen und zur nächsten Eisdiele fahren? Oder denkt man sich, okay, aber eigentlich habe ich 2 Kilo zu viel, heute vielleicht nicht. Oder vielleicht mehr, was auch immer. Aber also das würde ich so mit Intensität. Ja, also da, und das Interessante ist ja, also diese Gier, also das klingt immer so mächtig, ja, aber wenn man so seinen eigenen Alltag anschaut, also wie feine Arten von Verlangen es da überall gibt, ja, wie schnell wir in so ein Getriebensein-Muster hineinfallen oder in die Vorstellung, wie etwas sein sollte. Ja, also wenn ich mit jemandem spreche, dass ich eine Vorstellung habe, was er jetzt tun sollte oder was er nicht tun sollte oder was er sagen sollte oder wie er reagieren sollte. Also all das sind Formen von, leichte Formen zumindest, von Vorstellungen, wie etwas sein sollte. Und je stärker wir dran anhaften, desto eingeengter sind wir. Und da finden wir, glaube ich, ganz viele Beispiele so im Alltag. Ja, also ja, wenn jemand zu Besuch kommt und Eis mitbringt, ja, und ich mich dann schon freue und dann mache ich den Deckel auf und ist halt nur Erdbeereis drin und eigentlich liebe ich Schokoladeneis. Boah, voll die Enttäuschung. Ja, aber die Enttäuschung entsteht nicht durchs Eis, sondern die Enttäuschung entsteht durch meine Vorstellung. Und je größer ich oder je mehr ich an diese Vorstellung anhafte, desto größer die Enttäuschung danach. Also das sind so diese Mechanismen, die Leid verursachen, ja. Wobei bei Schokoladeneis oder Erdbeereis ist das noch irgendwie ertragbar. Aber das sind die Mechanismen, so funktioniert das. Und das, glaube ich, je mehr man sich das im Alltag, in seiner eigenen kleinen Welt anschaut, desto lockerer kann man dann auch damit umgehen. Ja, weil das ist ja ganz normal, dass man Vorstellungen hat, wie etwas sein sollte. Die Frage ist nur, wie stark hafte ich an? Also wie fixiert bin ich drauf, dass es jetzt auch so sein muss? Oder wie locker kann ich diese Vorstellung nehmen? Sondern man, ah, eigentlich war da jetzt die Idee, ich hätte mich auf Schokoladeneis gefreut, aber Erdbeereis, oh, dann genieße ich doch das Erdbeereis und lass mich drauf ein. Das meint Flexibilität. Also die Dinge annehmen, wie sie kommen und nicht in der eigenen Enge zu verharren. So. Ja, und dann kommt so eine Textstelle, die ist, glaube ich, ganz wichtig. Wie aber, Bhante, entsteht die Vorstellung einer Persönlichkeit? Ein in heiligen Dingen unbelehrter, weltlicher Mensch, und das ist so ein feststehender Begriff, weltlicher Mensch, also er unterscheidet zwischen weltlichen Menschen und ich weiß nicht genau, wie ich das andere Gegenteil davon, ja, also einer, der auf dem Pfad sich befindet, ist, glaube ich, die andere Begrifflichkeit. Und weltliche Menschen sind die, in der Welt eigentlich untergehen, mit diesen ganzen vielen Dingen und sich nie mit solchen Prozessen beschäftigen. So. Also ein in heiligen Dingen unbelehrter weltlicher Mensch, der die Edlen nicht wertschätzt, den Dharma nicht kennt oder versteht, betrachtet Form als Ich oder ein Ich der Form zugehörig oder Form als Teil des Ichs oder ein Ich in der Form enthaltend. So, jetzt haben wir da vier Varianten. Ja, also ich sage ja, irgendwie hat er, glaube ich, so ein bisschen philosophischen Zugang. Aber was er meint ist, für uns ist, also identifizieren wir oft unseren Körper mit unserem Ich. Ich bin mein Körper. Und versuchen dann und haben dann so ein Idealbild von unserem Körper und damit identifizieren wir uns. Es gibt aber auch Leute, das ist nämlich auch ein interessantes Phänomen, die identifizieren sich nicht nur mit ihrem Körper, dass ihr Körper ehrlich ist, sondern auch mit Gegenständen. Ja, zum Beispiel Leute, die ihr Auto lieben. Und wenn man das Auto sozusagen ein bisschen zu nahe kommt oder irgendwie ein bisschen enger, genau, also dann merkt man, das ist nicht nur ein Auto, also ein Fortbewegungsmittel, sondern da ist irgendwie eine Fixierung mit, Verbindung mit drin, ja, und da hast du wirklich das Gefühl, du kommst denen zu nah, persönlich zu nah, ja, weil du denen ihr Auto irgendwie, also, ja, insofern ist diese Vorstellung von, was bin ich, also ist ausdehnbar sozusagen, ja, oder auf das Grundstück, ja, oder keine Ahnung, was es da alles gibt, aber so, und die Vorstellungen, die es zu der Zeit vom Buddha gab, gab es dann halt unterschiedliche Konzepte, wo sich das Ich jetzt in der körperlichen Form verstecken sollte, ja, entweder ist es der Körper an sich oder ist es Teil des Körpers. Was hat er noch gesagt? Also betrachte die Form als Ich, das ist der Körper, ist das Ich, oder das Ich der Form zugehörig. Das heißt, es gibt so einen extra Teil beim Körper, der irgendwie dann das Ich ist. Oder Form, ja, also das sind so ein bisschen, finde ich, so ein bisschen Spitzfindigkeiten. Also, aber es knüpft offensichtlich an philosophische Diskussionen seiner Zeit an, sonst hätte er sich nicht so eine Mühe gemacht. Oder die Mönche, die das später aufgeschrieben haben, haben das dann sozusagen so eingeteilt. Das ist die Frage, ob der das. Ja, das ist jetzt mit einem Mönch, keine Ahnung, wie gebildet die waren. Ja. Und so geht er jetzt im Prinzip die ganzen verschiedenen Daseinsgruppen durch. Das heißt also, man kann natürlich auch das eigene Ich in den eigenen Gedanken suchen oder als innerer Wesenskern irgendwie. Also da gibt es dann halt ganz viele Vorstellungen. Und die Hauptaussage ist eigentlich, dass wenn man überall hinschaut, findet man eigentlich nichts Beständiges. Das heißt, im heutigen Verständnis gibt es natürlich eine Persönlichkeit, aber wir wissen, dass diese Persönlichkeit nicht von sich aus existiert, sondern die ist entstanden durch unsere Biografie. Vielleicht noch ein Schuss Genetik dazu und die verändert sich aber auch mit den Jahren. Hoffe ich. Also, könnte. Es verändert sich wahrscheinlich auf jeden Fall. Es ist immer nur die Frage, in welche Richtung. Also, und das ist ja unser heutiges Verständnis. Das heißt, wir gehen ja eigentlich nicht mehr davon aus, dass es so einen inneren fixen Teil gibt, der dann beim Tod irgendwie als Taube wegfliegt oder als irgendwie irgendwo anders hingeht oder so. Also das ist ja eher, also nehme ich mal an, dass wir nicht mehr diese Vorstellung haben. Aber das ist sozusagen so eine Vorstellung aus dem Mittelalter. Bei uns. Aber nicht nur bei uns, sondern in vielen traditionellen Kulturen, also auch Stammeskulturen, was ja sozusagen da zur Zeit des Buddha noch war. Da gab es ja noch viele schamanistische Elemente und eines dieser schamanistischen Elemente ist die Vorstellung, dass unsere Seele während des Sterbens den Körper verlässt und dann in andere Bereiche fliegt, sich ja, hingeht.
Wandert,
wie auch immer. Also, und das stellt er, denke ich mal, so in Frage. Oder man kann es auch anders formulieren. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob er es in Frage stellt, in der Weise, na doch, wenn er sagt, also es gibt nur diese fünf Daseinsbereiche, mehr gibt es nicht, dann stellt er das schon in Frage. Also die andere Lesart wäre natürlich, dass er sagt, das ist für die Beseitigung unseres Leids nicht von Relevanz. Also diese Vorstellung, damit beschäftige ich mich eigentlich nicht. So. Ja, und wie kann man dann, also diese, wie aber Bhante löst sich die Vorstellung von einer Persönlichkeit auf? Und da ist eigentlich die Betonung auf Vorstellung. Ja, das heißt also nicht wir als Person oder als Persönlichkeit lösen uns auf. Also solche Vorstellungen gibt es auch, ja, dass Leute glauben, wenn sie jetzt viel meditieren, dann lösen sie sich irgendwie auf oder so. Keine Ahnung. Also dann macht es plopp und auf einmal sind sie weg. Im großen Nichts, oder keine Ahnung. Also es gibt interessante Vorstellungen, aber das ist damit überhaupt nicht gemeint, sondern es ist gemeint, unsere Vorstellung der Persönlichkeit, unsere Vorstellung, dass es da einen fixen Wesenskern gibt. Ja?
Unsere Vorstellung über uns selber.
Genau, unsere Vorstellung über uns selber. Ja, also dieses starre Element sozusagen. Weil wir leben ja alle nur in einer Welt unserer eigenen Vorstellung, sprich unsere eigene Vorstellung über uns selbst. Das heißt, wir haben, heute nennt man das die Narrative. Also wir erzählen uns eine Geschichte über uns selbst eigentlich und sagen dann, das bin ich. Aber eigentlich ist es nur eine Geschichte. Also eine, nicht mal eine Rekonstruktion, sondern eine Konstruktion aus Erinnerungen, aus Erzählungen unserer Eltern. Ja, zum Beispiel, ich meine, mein Lieblingsbeispiel ist, eine dieser Narrative, die wir immer erzählt bekommen, ist, das muss ich dann nachher rausschneiden, ist aber, dass wir geboren wurden. Ja, ich meine, das ist ja erstmal nur eine Behauptung. Ich meine, wer kann sich denn an seine eigene Geburt erinnern? Niemand. Das haben wir von unseren Eltern erzählt bekommen. Ja, und dann gibt es dann vielleicht irgendwelche Filme, wo man das dann sieht, dass da jemand rausschlüpft und so. Aber es ist immer noch die Frage, bin ich das wirklich? Ist das wirklich passiert? Also, das ist erstmal, und trotzdem glauben wir dran. Das ist so ein fixer Bestandteil, aber eigentlich nicht unsere eigene Erfahrung. Und so gibt es viele Elemente in unserer eigenen Geschichte über uns, wer wir sind oder wer wir glauben, wer wir sind, die sich aus fremden Elementen eigentlich zusammentun. Aber je öfter wir uns diese eigene Geschichte über uns selbst erzählen, desto wahrer wird sie. Aber das heißt nicht, dass sie wahr ist, sondern es ist nur eine beliebige Konstruktion. Also aus, weil wir haben ja nur ausgewählt bestimmte Bereiche.
Das Extrakt.
Also ja, nicht mal ein Extrakt. Also ein Extrakt ist ja sozusagen, wenn ich etwas ausdrücke, dass das Wesentliche rauskommt. Aber ich sage,
Verschiedene lose Teile.
es sind verschiedene lose Teile. Also wie wenn ich auf einer Geburts, also wenn ich sozusagen meine ältesten Freunde treffe, ja, und die man schon 30 Jahre oder 40 Jahre kennt, und dann erinnert man sich an die Party, wo alle 16 waren. Und jeder erzählt eine andere Geschichte über diese Party. Also kann man nicht sagen, dass meine Geschichte der Extrakt dieser Party ist, sondern es ist eine Variante der Sichtweise dieser Party. Die anderen hatten ganz andere Dinge. So meine ich. Und manchmal, und das ist das bisschen das Tragische, wenn man nicht reflektiert, dass das nur die eigene Geschichte ist und die in einer gewissen Weise sehr wohl beliebig ist, also relativ, dann gibt es natürlich auch traurige Geschichten über sich selbst, wo man also von den Eltern vielleicht immer gehört hat, ja, du bist nichts wert oder du kriegst nichts auf die Reihe oder du schaffst das nicht. Und irgendwann übernimmt man diese Sprüche von den Eltern oder von der Umgebung und macht das zum Selbstbild. Und das ist aber nichts anderes als eine Geschichte über einen selbst. Aber man glaubt so dran und ist dann in diesem Glauben bestärkt, dass man wirklich selbst nichts auf die Reihe bekommt oder nicht wertvoll ist. Und dann hat das eine ganz konkrete Auswirkung auf das eigene Leben. Also dann lebt man wirklich in dieser Geschichte und erfährt Welt eigentlich sehr negativ. Und Psychotherapie ist ja oft nichts anderes, als diese Geschichten sich genauer anzuschauen und Teile davon zu hinterfragen, und zwar die Teile, die Leid produzieren. War es denn wirklich so? Kann man das nicht uminterpretieren, was da passiert ist? Das heißt, auch die arbeiten nur mit Vorstellung. Ja, also die Vergangenheit wird nicht geändert, aber die Geschichte über die Vergangenheit wird geändert. Also das eigene Narrativ über Vergangenheit wird verändert.
Und das ist austauschbar, eigentlich.
Es ist mehr
Das
oder
ist auch,
weniger austauschbar.
das könnte 100 verschiedene Versionen geben oder 1000 oder noch
Ja,
mehr.
ja.
Das erfährt persönlich auch.
Ja, nur glaube ich, ist es so, dass es nicht beliebig, also es ist nicht, also es ist ein
Es ist nicht
bisschen
verändert.
veränderbar, aber nicht 100%. Man kann nicht 100% die eigene Geschichte, weil dann ist man irgendwie im luftleeren Raum. Das glaube ich nicht. Aber man kann einige Dinge stärker belichten und andere weniger stark, vielleicht so. Also das ist so. So, aber schauen wir mal, was der Buddha dazu sagt. Also wie aber Bhante löst sich die Vorstellung von einer Persönlichkeit auf? Ein in heiligen Dingen belehrter, edler Mensch, der die Edlen wertschätzt, den Dharma kennt und versteht, betrachtet Form nicht als Ich oder ein Ich der Form zugehörig oder Form als Teil des Ichs oder ein. So, das heißt, und was mache ich dann? Ich betrachte jedes Phänomen, was ich erfahre, als sich verändernd. Das ist eigentlich die Krux dessen, was er sagt. Das
Ist das, wenn ich den Gedanke vorbeiziehen lasse, ist ja auch schon Veränderung. Ne?
Genau.
Also das zieht vorbei, das ist jetzt weg, jetzt ist da, jetzt ist weg, das ist die Veränderung.
Ja, das ist die
Es
Veränderung.
kommt was anderes, es geht aber alles weg.
Genau. Also das heißt, wir identifizieren uns nicht mit den Phänomenen, die in unserem Geist auftauchen, sondern wir halten den Raum, in dem die Phänomene auftauchen. Und dieser Raum ist aber auch nicht fix, weil der verändert sich mit jedem
Ich
Phänomen
muss
immer
mich
wieder.
so
Ja.
beschäftigen.
Also, ja, das, also, weil manche kommen drauf, auf die Idee, dass sozusagen unser Ich ist dieser Raum. Aber der Raum ist nur ein Phänomen, so wie das Phänomen, das darin auftaucht. Also auch das ist nichts Fixes. Das ist wichtig, weil das wird manchmal von irgendwelchen Leuten behauptet. Also alles, was wir erfahren, ist, verändert sich. Und wir üben locker mit diesen veränderlichen Dingen umzugehen. Und im Alter, also so ab 30, oder? Haben wir viele Möglichkeiten, das so damit zu üben. Weil, zumindest in meiner Erfahrung, lassen so ein bisschen die gewohnten Fähigkeiten langsam nach. Also zum Beispiel kann ich nicht mehr alles lesen. Ja, also die Schrift wird immer kleiner, kommt mir vor. Oder dann tut das weh, oder da tut was weh, oder da zwickt es.
Und die Ausdauer oder die Konzentration wird ja weniger.
Die Konzentration wird weniger, die Ausdauer wird weniger. Also da haben wir viele Beispiele, wie sich Dinge verändern und wie wir lernen können, das auch anzunehmen, dass es sich verändert. Das ist Teil des Prozesses. Und auch hier können wir lernen, mit diesen Phänomenen lockerer umzugehen. Ja, nicht versuchen, es wegzuschieben, sondern es akzeptieren, dass es so ist und sich nicht verrückt machen damit. So, danke.